Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln, dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt, nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 18. März 2022, gleich dem 27. Esfand 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Khatib Zodeh: Politischer und ambivalenter Umgang mit Menschenrechten hilft nicht, diese zu fördern. Minister: Iran hat Öl an Orte geschickt, an die die USA nicht einmal denken können. Außenamtssprecher Berlin: Textentwurf der Wiener Gespräche liegt vor. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Khatib Zodeh: Politischer und ambivalenter Umgang mit Menschenrechten hilft nicht, diese zu fördern. In Reaktion auf die Äußerungen des Sonderberichterstatters zur Lage der Menschenrechte in Iran sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, dass ein politischer und selektiver Umgang mit den Menschenrechten nicht nur nicht dazu beitrage, diese zu fördern, sondern auch die Menschenrechte schwäche und sie schädige. In seinem jüngsten voreingenommenen Bericht erhob Javed Rehman, der UN-Sonderberichterstatter zur Lage der Menschenrechte in der Islamischen Republik Iran, falsche Anschuldigungen gegen das Land. Der aktuelle Bericht wurde in einer Situation erstellt, in der die überlegene Position Irans in der Region in Bezug auf die Einhaltung von Menschenrechtsstandards und die Erfüllung internationaler Verpflichtungen durch konstruktive Zusammenarbeit und dialogbasierte Mechanismen für alle offensichtlich ist. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums wies die falschen Anschuldigungen des UN-Sonderberichterstatters, die auf Fehlinformationen von voreingenommenen Quellen, einschließlich terroristischer und westlicher Gruppen, beruhen, zurück und erklärte, dass Iran die Mission des Sonderberichterstatters nicht akzeptiere und die politische Resolution des Menschenrechtsrates nicht anerkenne. Khatib Zodeh wies darauf hin, dass sich Iran trotz Ablehnung des ambivalenten und heuchlerischen Ansatzes der westlichen Länder in Bezug auf die Menschenrechte dafür einsetze, die Menschenrechte in der Welt zu unterstützen und zu fördern und sich auch trotz der Verhängung einseitiger US-Zwangsmaßnahmen weiterhin für die Menschenrechte seines Volkes einsetze. Minister: Iran hat Öl an Orte geschickt, an die die USA nicht einmal denken können. Ölminister Javad Oji gab an, Iran habe es geschafft, seine Ölverkäufe zu steigern und alle Einnahmen zu erhalten, trotz des verstärkten Drucks aus Washington, die Verkäufe zu stoppen, indem versucht wurde, iranische Öltanker zu beschlagnahmen. Am Freitag sagte Oji, die Regierung von Präsident Ebrahim Raisi habe alles Mögliche getan, um iranisches Öl zu exportieren und die Ölverkäufe des Landes zu steigern. Er wies Behauptungen zurück, wonach die Biden-Regierung den Druck der Sanktionen auf Iran verringert habe und sagte, im Gegenteil, die USA seien aggressiver geworden. Der Feind hat seine Sanktionen nicht nur nicht gelockert, sondern sie auch intensiviert, indem er iranische Schiffe verfolgt und versucht, unsere Schiffe zu beschlagnahmen, um einen Anstieg der iranischen Ölexporte zu verhindern, erklärte er. OG erinnerte an seine Worte an den Sprecher der Revolutionsgarden IRGC, Ramezan Sharif, dass das IRGC die Aufgabe übernehmen sollte, die Sicherheit für die Lieferungen zu gewährleisten, während sich das Erdölministerium auf die Produktion und den Verkauf des Öls des Landes konzentriert. Nur in ein oder zwei Fällen wurde von den Medien über die Aggressionen der Amerikaner gegen die Schiffe berichtet, die iranisches Öl transportierten, aber in einigen anderen Fällen nicht. Glücklicherweise haben die Streitkräfte, insbesondere die IRGC-Marine, die Aktionen des Feindes zum Scheitern gebracht, sagte er. Außenamtssprecher Berlin. Textentwurf der Wiener Gespräche liegt vor. Der Sprecher des deutschen Außenministeriums sagte, der Entwurf des endgültigen Textes der bei den Wiener Gesprächen erzielten Vereinbarung zur Aufhebung der Sanktionen gegen Iran sei fertig. Laut Associated Press behauptete der Sprecher des deutschen Außenministeriums, Christopher Burger, dass die Arbeiten am endgültigen Text der Vereinbarung zwischen den Parteien der Wiener Gespräche abgeschlossen seien und nun die notwendigen politischen Entscheidungen in den Hauptstädten der jeweiligen Delegationen getroffen werden müssten. Die Äußerungen westlichen Politiker über eine bevorstehende Einigung kommen, während der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian weiterhin die Positionen und roten Linien Irans in den Verhandlungen betont. Der iranische Außenminister kündigte am Mittwochabend an, dass man für eine endgültige Einigung bereit sei, wenn alle roten Linien Irans eingehalten würden. Amir Abdollahian betonte, dass man dem Abschluss des Abkommens näher sei als je zuvor. Aber was ein gutes und dauerhaftes Abkommen bestimme, seien das realistische Verhalten der USA sowie keine neuen und falschen Forderungen. Sanaa. Bedingungen für Annahme der Einladung von GCC zu treffen in Riad. Der Premierminister der nationalen jemenitischen Heilsregierung erklärte, dass die Aggressorkoalition gegen den Jemen zunächst drei Schritte unternehmen müsse, damit die Ansarullah die Einladung des Kooperationsrates des Persischen Golfes annehme. Verantwortungsträger des Golfkooperationsrates haben am Mittwoch bekannt gegeben, dass der Rat beabsichtige, die politischen Gruppen im Jemen zu einem Friedenstreffen in Saudi-Arabien einzuladen. Abdulaziz bin Habtur, der Premierminister der nationalen jemenitischen Heilsregierung, sagte am Donnerstag als Antwort auf die Äußerungen der Verantwortlichen des Kooperationsrates des Persischen Golfes bezüglich des Treffens in Riad: Jeder, der eine Lösung will, muss die Aggression stoppen. Weiter forderte er: Beenden Sie die Blockade und öffnen Sie alle Land-, See- und Luftübergänge und nehmen Sie dann einen Dialog auf, der Zeit braucht und zur Festlegung der Friedensschritte führt, die das jemenitische Volk anstrebt. Bin Habtur beschrieb die Einladung der jemenitischen Parteien durch den Golfkooperationsrat am Dienstagabend zu einem Treffen in Riad als einen Versuch, Saudi-Arabien als Friedenstaube ohne Verbrechen wie den tausenden getöteten jemenitischen Zivilisten in 7 Jahren Krieg darzustellen. Laut Vertretern des Kooperationsrates des Persischen Golfes werden in den nächsten Tagen offizielle Einladungen zu Konsultationen an jemenitischen Gruppen verschickt und die jemenitische Ansarullah-Bewegung gehört zu den Parteien, die der Kooperationsrat erwägt, zu dem Treffen einzuladen. Karzai begrüßt Bildung einer Kommission zur Rückführung politischer Persönlichkeiten nach Afghanistan. Der ehemalige afghanische Präsident Hamid Karzai begrüßte die Bildung einer Kommission durch die Taliban, um die Rückkehr vorheriger Politiker in das Land zu ermöglichen. Die Taliban-Regierung, die unter dem Druck der internationalen Gemeinschaft steht, in Afghanistan eine integrative Regierung zu bilden, kündigte am Donnerstag die Bildung einer Kommission zur Rückführung politischer Persönlichkeiten an, um diesen Druck zu verringern. Die Leitung dieser Kommission soll von Maulvi Shahabuddin Delawar übernommen werden. Die Taliban, die bisher noch immer nicht von anderen Ländern anerkannt werden, gingen nicht näher auf die Aktivitäten der besagten Kommission ein oder wie die politische Persönlichkeiten davon überzeugen wollen, nach Afghanistan zurückzukehren. Vertreter der Taliban haben wiederholt die Rückkehr ehemaliger Regierungsbeamter gefordert. Unter diesen Umständen begrüßte der ehemalige afghanische Präsident Hamid Karzai die Bildung einer Kommission zur Rückführung politischer Persönlichkeiten in das Land und äußerte seine Hoffnung, dass durch die Schaffung einer Atmosphäre des Verständnisses und des Vertrauens die Sonderkommissionen der Taliban die Grundlage dafür schaffen werde, dass jeder an nationalen Entscheidungen und der Entwicklung und dem Wohlstand des Landes teilhaben könne. Unterdessen hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, UNSC, für eine formelle Präsenz im von den Taliban regierten Afghanistan gestimmt, das noch internationale Anerkennung finden muss. Der 15-köpfige Rat verabschiedete am Donnerstag eine Resolution, die das neue einjährige Mandat der politischen UN-Mission in Afghanistan festlegt, das seiner Meinung nach entscheidend für den Frieden im Land sei. Palästinensische Gefangene starten aus Protest gegen israelische Rechtsverletzungen einen Massenhungerstreik. Palästinensische Gefangene, die in israelischen Gefängnissen schmachten, werden aus Protest gegen die massiven Rechtsverletzungen, Misshandlungen und Unterdrückungsmaßnahmen des Regimes einen unbefristeten kollektiven Hungerstreik beginnen. Das oberste nationale Notfallkomitee für palästinensische Gefangene sagte am Donnerstag, dass die Insassen den Massenhungerstreik am 25. März beginnen werden. Dem Bericht zufolge eskaliert die Situation in israelischen Gefängnissen, da der israelische Gefängnisdienst IPS sich weigert, die Forderungen der Gefangenen zu erfüllen. Die palästinensische Gefangenengesellschaft PSS bestätigte die Nachricht und sagte, Inhaftierte in allen israelischen Gefängnissen hätten sich auf den Streik vorbereitet. Unabhängig davon sagte die PSS, dass israelische Spezialeinheiten am Mittwoch die Zellen palästinensischer Insassen im berüchtigten Nafar-Gefängnis in Beersheba gestürmt hätten. Eine Reihe palästinensischer Gefangene wurde in Einzelhaft gesteckt, wo ihnen der Zugang zu wesentlichen Diensten verwehrt wurde. Die Entwicklungen kommen zu einer Zeit, in der Hunderte von palästinensischen Untersuchungshäftlingen ihren Boykott israelischer Militärgerichte den 76. Tag in Folge fortsetzen, um gegen die sogenannte Politik der Untersuchungshaft zu protestieren. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 5 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 0 Grad, Mashhad 1 Grad, Isfahan 8 Grad, Shiraz 10 Grad und Bandar Abbas 22 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Ukraine-Krieg und der Verzögerung der offenbar unterschriftreifen Einigung zwischen Iran und der Gruppe 4+1 bei seit über 8 Monaten anhaltenden Atomgesprächen in Wien? Darüber sprachen wir mit Dr. Yavuz Özoguz, einem deutsch-türkischen Islamexperten. Heute hören Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Wir hatten 1979 eine erste epochale Änderung, nämlich ein toter Islam ist wieder erweckt worden. Und diese islamische Revolution hat eine neue Art von Revolution in diese Welt gebracht, die eine neue Hoffnung mit sich brachte. Das Christentum war tot, das Judentum war tot und der Islam war total tot, der war schon begraben. Und jetzt kam diese islamische Revolution und hat neue Hoffnung geweckt. Christen haben ihr Christentum entdeckt, Juden ihr Judentum. Ich meine nicht Zionisten, ich meine gläubige Juden. Und vor allem die Muslime haben ihren Islam neu entdeckt und die Erwartungshaltung ist entstanden, dass der Erlöser bald kommen möge. Ich darf daran erinnern, dass die Islamische Republik Iran eine Verfassung hat, die den erwarteten Erlöser als Staatsoberhaupt hat. So, und die Erwartung, dass der Erlöser kommen konnte, ist mit dieser Revolution neu erweckt worden. Nun hat diese Revolution sehr viele Hürden zu meistern gehabt, angefangen von schweren Krieg, der auferlegt wurde. Dann ist der Revolutionsgründer Imam Khomeini zurückgekehrt zu seinem Schöpfer. Sein Nachfolger Imam Khamenei, Gott schütze ihn, hatte damit zu kämpfen, dass der Irak übelst besetzt wurde, Syrien übelst besetzt wurde, der Jemen tagtäglich bombardiert wurde, Afghanistan ins Chaos geraten ist und so weiter und so fort. Hat aber alle diese diese Stürme für die Islamische Republik Iran, und da sind noch viel mehr, die ich hier gar nicht aufzählen kann, gut überstanden. Und es gab natürlich einige Aspekte, die die Islamische Republik Iran noch nicht geschafft hat. Dazu zählt die Zerstörung der tyrannischen Systeme dieser Welt. Das oberste tyrannische System, das wir aktuell haben, wie es Imam Khomeini schon vor über 40 Jahren definiert hat, ist der große Satan, ist die USA. Damit ist nicht irgendeine Flagge gemeint oder irgendwelche Bürger, Zivilisten, sondern damit ist ein System gemeint. Und dieses System wird unter anderem symbolisiert durch den Dollar, durch den Petrodollar, wie es so schön heißt, oder wie es hier in der westlichen Welt oft gesagt wird, durch die Weltleitwährung. Weltleitwährung heißt nichts anderes, als dass ein System, nämlich die USA, Geld drucken dürfen, so viel sie wollen, so viel sie nur können. Die Maschinen sind schon heiß gelaufen. So viel Geld können die gar nicht drucken, wie sie in letzter Zeit gedruckt haben. Und alle anderen Systeme müssen darunter leiden und werden unterdrückt. Wenn zum Beispiel in der Islamischen Republik Iran Geld gedruckt wird, dann wird der Wert sofort entwertet. Bei den USA ist es nicht so. Warum? Weil sie mit einer Militärmacht dafür sorgen, dass das nicht eintritt. Diese Militärmacht wird finanziert von diesem gedruckten Geld. Diese Militärmacht hat ein Budget, das ist größer als der Haushalt, der Militärhaushalt von China, Russland und ganz Europa zusammen. Ja, das muss man sich einfach mal vorstellen. Russland, China, Europa, Sie können noch Indien dazu packen. Das heißt, ein Großteil dieser Welt, wenn Sie alle Militärbudgets zusammentun, kommen Sie nicht auf den Betrag, den die Amerikaner für ihr Militär ausgeben, mit dem sie die ganze Welt unterdrücken. Nun ist es der Islamischen Republik Iran bisher nicht gelungen, vernünftig aus diesem System auszutreten. Zum Beispiel die Abkopplung vom SWIFT. Das wäre eine Chance gewesen. Das wäre eine einmalige Chance für die Islamische Republik Iran gewesen, wenn die Ökonomen sich zusammengesetzt hätten, wenn die Wissenschaftler darauf aufbauend, auch auf den Lehren von Mohammed Bakir Sadr, Iqtisaduna, unsere Wirtschaft, ein neues Wirtschaftssystem aufgebaut hätten, sei es goldbasiert oder was auch immer, bei dem die Amerikaner und der Westen nicht den Kurs des Tumern bestimmen können, sondern sie in der Hand der Muslime ist. Das ist ihnen leider nicht gelungen, das muss man hier ganz offen sagen, weil es auch diese Bestrebungen gar nicht gab. Offensichtlich waren im Banksystem nicht hinreichend Fachleute. Nun ist Folgendes passiert: Durch den Einmarsch der Russen in die Ukraine ist etwas Unumkehrbares passiert, nämlich die Russen sind jetzt auch mehr oder weniger rausgeschmissen worden aus diesem SWIFT-System. Einige Banken sind zwar noch drin, aber man weiß jetzt schon, früher oder später, ohne dass die Russen ganz rausgeschmissen werden, sie bauen an einem alternativen System. Viele sagen, dieses alternative System könnte goldbasiert sein. Gleichzeitig hören wir, dass die Chinesen in großer Kooperation sind mit den Russen für dieses alternative System. Dieses alternative System kann den Dollar letztendlich zerstören, denn andere werden sich diesem alternativen System anschließen. Wir sehen jetzt gerade, Indien ist bereit, alles Öl und Gas von den Russen zu kaufen, die jetzt bald vielleicht nicht mehr nach Europa verkaufen können. Die Inder sind bereit zu kaufen und nicht nur auf Dollarbasis, sondern auch in einer bilateralen Zahlung. Das heißt, die Inder würden sich dem auch anschließen. Und so ist etwas eine Hilfe von einer Seite, die kein Mensch erwartet hat, wie es im Koran steht. Manchmal kommt eine Hilfe von einer Seite, die man nicht erwartet, entstanden, dass eben die Russen hier etwas bewirken, das den Zusammenbruch des Dollars beschleunigen kann. Und das ist notwendig, um den Tyrannen, den Tarut, wie es im Koran heißt, die arrogante Macht halt zum Rückzug zu bewegen. Die Europäer lasse ich hier mal außen vor, das sind nur Mitläufer, die, sobald sie dann eines Tages befreit sind, so Gott will, vielleicht dann doch vernünftigere Wege einschlagen. Hinzu kommt, dass wir gesehen haben in der Ukraine, dass dort gewisse Kräfte und Mächte gefördert worden sind, die schon eine ganze Zeit in Europa gefördert werden, die unter dem großen Stichwort Nazi zusammengefasst werden. Rechtsradikale Kräfte werden sehr stark gefördert in Europa, mit dem Ziel natürlich auch gegen Muslime zu sein, weil die Ideen, die Theologie, der Anstand, die Moral, die von der Islamischen Republik Iran ausgeht, ist natürlich eine Gefahr für dieses westliche System, das jegliche Schranke, jegliche moralische Schranke, jegliche Anstandsschranke verloren hat. Hier gibt es Perversionen, über die kann man gar nicht sprechen, das ist so peinlich. Und vieles wird den Menschen jetzt hier deutlich. Dazu ein Beispiel. Innerhalb von ganz wenigen Tagen, wirklich nur ganz wenigen Tagen, wurden alle russischen Sender, RT, also Russia TV, kurz RT, RT oder SNA und viele andere Sender, nicht nur aus den Kabelkanälen in Deutschland verbannt und verboten, sondern auch das komplette Internet für sie lahmgelegt. Das heißt, der Normalbürger hier, der die Tricks, die die Iraner übrigens sehr gut kennen, die die Deutschen nicht kennen, die kommen an russische Nachrichten überhaupt nicht mehr ran. Das sind die gleichen, die uns seit 20 Jahren erzählen, dass die abartigste Pornografie, die man im Internet frei schauen kann, die auch Kinder frei schauen kann, nicht sperrbar wäre. Ja, das sind so alles Entwicklungen, die auch für die eigene Bevölkerung, für die deutsche Bevölkerung eine Hilfe ist. Die Islamische Republik Iran hat immer erzählt, das sind Unterdrückungssysteme. Das wollten die Leute hier im Westen nicht glauben. Jetzt merken sie, da stimmt doch irgendwas nicht. Da sind doch da, wir haben doch immer gesagt, wir sind freie Presse, wir brauchen die anderen nicht zu verbieten. Wir erzählen doch die Wahrheit, die anderen können doch lügen, so viel sie wollen. Wir brauchen das alles nicht. Jetzt wird hier eine Sache nach der anderen verboten. Jeder, der irgendwas pro-russisches veröffentlicht, wird sofort gesperrt. YouTube, das größte Kanal für Filme, sperrt jeden, der irgendetwas Positives über die Russen schreibt und so weiter und so fort. Dabei entsteht plötzlich ein neues Bewusstsein, nicht in großen Teilen der Bevölkerung, aber zumindest in relevanten Teilen der Bevölkerung, die merken, hier stimmt doch irgendwas nicht. Irgendwas läuft hier nicht so freiheitlich, liberal, freiheitlich, demokratisch, wie es immer vorgegeben wird. Dann wird plötzlich der Benzinpreis erhöht und erhöht und erhöht. Wir haben jetzt hier teilweise 2,50 Euro. Das ist doppelt so viel wie vor wenigen Wochen noch. Und das Interessante ist, der Ölpreis ist gar nicht so stark gestiegen, wie der Benzinpreis gestiegen ist. Und da fragen sich die Leute natürlich auch, Moment mal, da stimmt doch irgendetwas nicht. Die letzten 2, 3 Tage ist der Ölpreis zum Beispiel gesunken im Weltmarkt. Die Benzinpreise in Deutschland sind trotzdem gestiegen. Das heißt, wir sehen hier neue Formen der Ausbeutung. Dann sehen wir plötzlich, wie Eigentümer beschlagnahmt werden, ohne irgendeinen gerichtlichen Beschluss. Einfach beschlagnahmt, weil sie irgendwem gehören, der für Russland ist. Das Eigentumsrecht, das das Vorrecht der Europäer war, wo man immer gesagt hat, hier gibt es solch eine Willkür nicht. Das fällt hier, bricht hier völlig zusammen. Die Schweizer, die immer vorgegeben haben, neutral zu sein, die sind plötzlich nicht mehr neutral und unterstützen irgendwelche Sanktionen, sodass sich die Kriegsparteien nicht in der Schweiz treffen, sondern, Achtung, in der Türkei. Das hätte mir mal vor einem Jahr jemand sagen sollen, dass Ukraine und Russland Probleme miteinander haben und sich in der Türkei treffen. Da hätte ich den ausgelacht. Wir sehen eine wirklich massive und historisch einmalig schnelle Entwicklung der Menschheitsgeschichte. Und Imam Khamenei, Gott bewahre und beschütze ihn, hat in seinem Brief an die USA, an die Studentenorganisation, den Dachverband der iranischen Studentenorganisation bzw. islamischen Studentenorganisation in Europa, genau das gesagt, dass wir jetzt in eine epochale Änderung eingetreten sind, in Ereignisse eingetreten sind, die schon vorhergesagt worden sind. Und wenn wir uns auch die Perspektive dieser Ukraine-Krise anschauen, ja, die nicht die militärische Perspektive, die militärische Perspektive, wer weiß, vielleicht ist das in wenigen Wochen vorbei, wer weiß, vielleicht dauert das noch einige Monate, aber ich meine nicht die militärische Perspektive, ich meine überhaupt die Perspektive politisch, wie soll es weitergehen? Ganz ehrlich, im Augenblick für einen Bürger hier in der westlichen Welt gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder Russland bricht zusammen und kapituliert oder USA bricht zusammen und implodiert, weil die Weststaaten sich gegenseitig kaputt machen. Eine andere Lösung gibt es nicht. Es gibt kein Zwischenweg mehr. Alle Zwischenwege sind durch die Europäer versperrt worden. Und in dieser Sachlage hoffe ich natürlich, dass die Islamische Republik Iran, die weisen Politiker, die Verantwortungsträger die Wahrheit erkennen, wie es Imam Khamenei auffordert, und sich auf die Seite der Wahrheit stellen. Und an dieser Stelle der Wahrheit möchte ich vielleicht noch einen Punkt zu den Russen sagen. Natürlich war ein Einmarsch und Kriegsführung nicht das, was Muslime so ohne weiteres unterstützen können. Das ist ein Problem. Aber ich bitte darauf zu achten, die Russen sind nach wie vor gläubige russisch-orthodoxe Christen. In ihren Ländern ist so etwas wie Homosexualität und so nach wie vor verboten, trotz des unglaublichen Drucks aus der westlichen Welt. Verschiedene orthodoxe Glaubensvorsitzende und Priester sind beim Marsch, beim Friedensmarsch, weltgrößten Friedensmarsch von Najaf nach Karbala in den Jahren zuvor mitgelaufen. Der geistige Vater von Putin namens Alexander Dugin ist selbst mitgelaufen beim Arbain-Marsch von Najaf nach Karbala. Deswegen wird er jetzt hier aktuell in der westlichen Welt auch als Nazi beschimpft, obwohl er nun wirklich nichts damit zu tun hat. Wir sehen eine Änderung in der Welt, die sehr positiv für die Entwicklung der islamischen Befreiungstheologie weltweit sein kann. Und wir sehen jetzt auch, nachdem zum Beispiel die Islamische Republik Iran jetzt vor wenigen Tagen diese Spionagenester da im Irak ausgeschaltet hat, eine wirklich spannende Entwicklung. Ja, das sehen Sie von dort natürlich nicht, weil Sie nicht hier leben. Aber ich sehe erstmalig, dass die Islamische Republik Iran schießt 14 Raketen, die offensichtlich westliche Ziele im Irak treffen. Und was passiert? Gar nichts. Es passiert gar nichts. Es passiert noch nicht mal eine vernünftige Berichterstattung. Ja, normalerweise würde man das doch nutzen als eine super Gelegenheit, mal wieder über die Islamische Republik Iran herzuziehen. Aber stattdessen wird das geheim gehalten, wird unter den Tisch gekehrt. Mehr oder weniger ist gar nichts passiert, wird gesagt. Und es wird überhaupt nicht darauf eingegangen, in keinster Weise. Und mit Zionismus wird das sowieso nicht in Verbindung gebracht. Das heißt, auch an dieser Front sind sie in einem Rückzug. Man schaue sich die Situation jetzt in Syrien an. Ich glaube nicht, dass die Zionisten noch groß den Mut haben werden, in der aktuellen Situation sehr viel Ärger zu erzeugen. Wir sehen, dass Europa und Israel auseinanderdriftet. Während Europa sich hundertprozentig gegen Russland stellt, ist Israel unentschlossen, weil sie natürlich auf beiden Seiten ihre Leute haben. Und so weiter und so fort. Ich kann das wirklich im Rahmen eines solchen Interviews, kann ich das gar nicht alles aufzählen, was im Augenblick passiert. Aber es ist eine historisch einmalig schnelle Entwicklung. Ich bin sehr dankbar, in dieser Zeit zu leben. Ich bin sehr dankbar, dass wir unter der Führung von Imam Khamenei, Gott schütze ihn, durch diesen unglaublichen Orkan geführt werden. Und ich sehe große, große Entwicklungen vor uns.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes, unsere Reise in der Provinz Sistan und Belutschistan geht weiter. Geografie und natürliche Gegebenheiten haben wir besprochen. Heute möchten wir uns eher den Einwohnern dieser Region widmen. Belutsch
Menschen sind freiheitsliebend, aufrichtig, tapfer und fleißig. Ihre Umgebung hat sie sehr widerstandsfähig und geduldig gemacht. Sie können mit Leben mit dem Mindesten. Gegenüber Schwierigkeiten und Problemen sind sie so widerstandsfähig, dass kein anderes Volk im Land an ihnen herankommt. In Kamelreiten, Schießen, Jagd, Bergwanderungen, Felsenbesteigung und Wanderung sind sie einsame Spitze. Zudem sind sie frei von Zwängen und überflüssigem Gerede. Ihr einfacher Lebensstil, ihr Verhalten und ihre Worte zeigen, dass sie immer Wort halten. Die Belutschen sind ihren religiösen Überzeugungen sehr loyal, aber auch sehr gastfreundlich. Die Bewirtung von Gästen ist zwar einfach, kommt aber vom Herzen. Aus archäologischen Forschungen geht hervor, dass Belutschen Teil der arischen Rasse sind. In sehr fernen Zeiten haben sich demnach Arier in Zentralasien und zwischen den Flüssen Amudarya und Sedarya niedergelassen. Nach und nach erhöhte sich die Bevölkerungszahl, andere Umstände trugen auch dazu bei, dass etwa 2000 vor Christus eine Wanderung aus der Region geschah. Verschiedene Gruppen marschierten in unterschiedliche Richtungen. Eine Gruppe marschierte Richtung Balch, etwa östlich und nordöstlich des heutigen Irans. Später lösten sich Teile dieser Gruppen von ihnen ab und wanderten in den Westen Irans ein, wo sie sich wieder aufteilten und Splittergruppen in verschiedenen Regionen ankamen. Die Könige der Achämeniden eroberten die meisten dieser Ländereien und Völker dieser Regionen. Auf Tafelschriften des Darius werden unter anderem die Provinzen Part, Harod, Khorasm, Balch und Sindh als Herrschaftsgebiete des Königreiches der Achämeniden genannt. Die Belutschen haben sich ohne Zweifel von diesen arischen Stämmen abgezweigt und sind vom Norden in südliche Regionen ausgewandert. Der Dialekt der Belutschen und ihre Aussprache, die dem Pahlavi und Parther und Anfängen der Sassaniden ähnlich ist, belegt diese Theorie. Ethnologen haben aus äußeren Merkmalen aller Stämme und Völkergruppen, unter anderem der Belutschen, den Schluss gezogen, dass diese Volksgruppe und insgesamt alle Arier große Ähnlichkeiten aufweisen und die Belutschen sowie auch die Kurden, Luren und Tadschiken eine Abzweigung der arischen Rasse sind. Sie haben sich trotz Übergriffe von Feinden und der Nähe zu Indien ihre nationalen und kulturellen Eigenschaften bewahrt. Die Sprache der Belutschen ist eines der reichhaltigsten persischen Dialekte. Die mündlich übertragene Literatur ist ein wertvoller Schatz. Die Nähe zur Nomadenliteratur und dem Zeltleben sowie die Vermischung mit der Natur gereicht der Folklore sowohl Einfachheit als auch großen Reichtum. Traditionelle Gedichte haben Wurzel im Nomadenleben. Sie sind zum mündlichen Träger der Geschichte und Kultur dieses Volkes geworden. Jedes Ereignis, ob Krieg oder Geburt, Tod oder andere, werden mit Gedichte bedacht. Durch diese Gedichte wird ein Teil der Geschichte der Belutschen von Mund zu Mund und von einer Generation zur nächsten übertragen. Die Gedichte der Belutschen kursieren meist in Form von Eppen, feinen und gefühlsbetonten Gedichtzyklen, als Gedichte über Stammesfehlenden und Preisgesang für große Kriege und Anführer unter den Menschen.
Sie repräsentieren die Freuden und die Leiden der Menschen und verweigern sie. So lieben die Belutschen im Iran die Literatur ihres Landes und bei jeder Gelegenheit, religiös oder traditionell, werden diese Gedichte vorgetragen und damit die Zeremonien bereichert.
Musikforscher glauben, die Volksmusik aus iranischen Landesteilen, die mit der Folklore einhergeht, die nationalistischen Gefühle der Iraner repräsentiert. Sie zählt zu den abwechslungsreichsten und schönsten Musikformen der Welt. Die Vielfalt und Schönheit geht aus dieser Kultur, den Sitten und Gebräuchen sowie anderen Umständen dieses Volkes aus. Iranische Nomaden und Stämme haben je nach ihrem geografischen Standort und ihrer Mentalität unterschiedliche und ihnen spezielle Musik. Die Folklore zeigt das einfache und aufrichtige Leben und Gefühle von fleißigen und unermüdlichen Menschen in ihren Dörfern. Die Musik wird im Grunde von den Mitgliedern des Volkes gemacht. Sehr interessant ist, dass die Musik verschiedener Landesteile miteinander in Verbindung steht und ein gegenseitiger Einfluss besteht. Die Musik der Belutschen zählt zu den ältesten Musikformen des Orients. Sie hat ihre eigenen Eigenschaften, doch es sind auch gewisse Ähnlichkeiten mit der indischen, pakistanischen und der aus Khorasan vorhanden. Die Natur in Belutschistan ist sehr abwechslungsreich und rau. Daraus ist eine Musik entsprungen, die sehr taktvoll und dynamisch und gleichzeitig tiefsinnig ist. Sie verbindet spirituell den Menschen mit seinem Schöpfer. Sie ist unzertrennlicher Teil des Lebens und begleitet die Menschen bis zum Tod. Bei Musikvorführungen werden oft Gedichte gesungen. Diese werden von einer Musik begleitet, die episch und gefühlsbetont ist und historische und soziale Ereignisse wiedergibt. Eigentlich kann man von mündlichen Erzählungen begleitet von Musik sprechen. In Belutschistan spricht man vom Dichter, wenn er Gedichte mit Musik vorträgt, denn das Gedicht allein zählt nicht. Dichter in Belutschistan waren nicht nur Überbringer von geschichtlichen und epischen Ereignissen, sie haben diese auch beeinflusst. Die Musik wird je nach Anlass unterschiedlich benannt. Gedichte, zum Beispiel, die in Trauer um den Verlust naher Verwandten wie Vater, Mutter, Geschwister, Ehepartner oder bei fernen Reisen gesungen werden, nennen sich Liku oder Sahiruk. Die Gedichte sind sehr aufschweifend, ein Schatz für die persische Literatur. Bei Hochzeiten und religiösen Zeremonien werden sie begleitet von Folkloremusik vorgetragen. Im letzten Teil der Sendung möchten wir Ihnen eine Region in Belutschistan vorstellen mit einzigartigen Eigenschaften, das Naturschutzgebiet Bahu Kalat. Das Mündungsdelta des Bahu Kalat-Flusses befindet sich im südöstlichen Teil von Belutschistan. Im Osten grenzt dieser Landstrich an Pakistan, im Süden an das Meer von Oman, im Westen und Norden an Mündungsregionen anderer Flüsse. Der Bahu Kalat-Fluss fließt durch das Flachland in den Guad-Golf. Die Gesamtfläche der Region beträgt etwa 30.000 Quadratkilometer, 7.000 Quadratkilometer davon sind Flachland, der Rest Gebirgsland. Angesichts der Bedeutung der Umwelt für Bahu Kalat ist der östliche Teil zum Naturschutzgebiet erklärt worden. Dort tummeln sich die Krokodile in den Flüssen. Dieser Landstrich wird vom Klima des Indischen Ozeans und des Meeres von Oman beeinflusst, daher unterscheiden sich die Niederschläge auch wesentlich von denen im restlichen Teil Irans und sogar vom nördlichen Teil von Belutschistan. Hier sind Krokodile heimisch, sie sind für ihre kurze Schnauze bekannt. Woanders auf der Welt ist diese Art entweder vollständig ausgestorben oder nur in geringer Zahl vorhanden. Das Ökosystem ist sehr besonders und einzigartig. Viele Tier- und Pflanzenarten sind nur hier anzutreffen. Für Forschungs- und Studienzwecken über seltene Wüsten- und Gebirgstiere sowie Fluss- und Seewesen eignet sich die Region im höchsten Maße. Auch die Pflanzenwelt ist hier relativ üppig. Auch hier ist anzumerken, dass viele seltene Arten nirgendwo sonst im Iran vorzufinden sind.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Im letzten Beitrag haben wir darauf hingewiesen, dass die Vervollkommnung des eigenen Selbst und die Läuterung des Ichs eine wichtige Rolle für das menschliche Glück spielen. Daher haben alle Gottesgesandten die diesbezügliche Weiterentwicklung der Menschengeneration auf ihre Tagesordnung gesetzt. Sie waren darum bemüht, durch erzieherische Veredelung der Einzelnen ihnen den Weg zur Vervollkommnung zu ebnen. Die Triebneigungen und Verlangen eines Menschen sind abgesehen davon, dass das Leben diese erforderlich macht, auch für Vollendung des Menschen notwendig. Aber wenn sie die angemessenen Grenzen überschreiten, beginnen sie den Menschen zu beherrschen und nehmen ihn die Zügel aus der Hand. Der Koran bezeichnet diesen Zustand als Vergötterung der Leidenschaft und Lust und sagt, dass aus ihr die Ahnungslosigkeit, die Gottesleugnung und Verleumdung und die Glaubenslosigkeit hervorgehen. In der Tat werden überall, wo der Mensch seiner Lust dient, Religion und Vernunft in den Rand gedrängt. Der Heilige Koran fordert, dass der Mensch angesichts der Existenz von Trieben und Verlangen zwei Arten von Neigungen unterscheidet und den richtigen und falschen Weg trennt. Einige Neigungen sind positiv und laden den Menschen zum Reinen und Schönen und zur Vollkommenheit ein. Andere innere Anziehungskräfte jedoch sind negativ. Durch sie animiert beginnt der Mensch, den Einflüsterungen Satans zu folgen und steigt zur niedrigen materiellen Ebene herab. Beide Arten von magnetischen Kräften sind in dem Ich des Menschen vorhanden. Der Koran unterscheidet das Ich, die Nafs, nach drei Arten, die jede von besonderen Merkmalen geprägt sind. Eine davon ist die Nafs Amore, die getrieberische Seele. Dieser Teil des Ichs spornt den Menschen zum Schlechten und Hässlichen an. In der Sure 12 heißt es, die rebellische Seele verlangt sehr nach dem Bösen, es sei denn, der Herr erbarmt sich. Dieses gebieterische Ich ist in jedem Menschen vorhanden. Manchmal diktiert es regelrecht das Verhalten eines Menschen und manchmal herrscht der Mensch über diesen Teil des Ichs und hat ihn unter Kontrolle. Wenn das Verlangen des Menschen nicht unter Beachtung bestimmter Regeln gestillt und vom Menschen verwaltet wird, kann Mephisto mit seinen Einflüsterungen schnell festen Fuß in der Seele fassen und Denken und Willen eines Menschen beherrschen.
Eine andere Art des Nafs ist jener Teil der Seele, der den Menschen mahnt und zurechtweist. Der Koran nennt sie Nafse Lawwame, das tadelnde Ich. Dieses tadelnde Ich reagiert auf ungebührliches Tun und macht dem Menschen diesbezüglich Vorwürfe. Dieser innere Mahner und Richter ist genau das, was allgemein Gewissen genannt wird. In jedem Menschen gibt es dieses Gewissen, dieses tadelnde Seele. Sie versucht ihn davon abzuhalten, Schlechtes zu tun. Gott schwört im Heiligen Koran in der Sure 75 auf diesen Teil der Seele. Dies zeigt ihre Bedeutung. Die tadelnde Seele nimmt entscheidenden Einfluss auf das Schicksal des Menschen und durch den Glauben an den Schöpfer, das jüngste Gericht und das ewige Leben wird sie stark. Bei einem Menschen, dem bewusst ist, dass Gott sein Handeln immer sieht, übernimmt die Nafse Lawwame, die tadelnde Seele, eine sehr wichtige heilsame Funktion. Die höchste Stufe der Seele ist die Nafse Mutmainne, die Seele, die zur Ruhe fand. Wenn die Seele des Menschen zur Nafse Mutmainne wurde, ist sie vor den Gefahren der gebieterischen Seele, der Nafse Amore, in Sicherheit gelangt und hat der Mensch dank einer ständigen, engen Verbindung zu Gott zur wahren Ruhe gefunden. In der Sure 89 wendet sich Gott in den Versen 27 bis 30 an diese Seele, indem er spricht: Du Seele, die du Ruhe gefunden hast, kehr zu deinem Herrn zurück, wobei du zufrieden bist und er mit dir zufrieden ist. Schließlich dem Kreis meiner Diener an und kehr in mein Paradies ein. Die Bezeichnung Nafse Mutmainne enthält den Hinweis auf die innere Ruhe, die aus einem ungetrübten Glauben hervorgeht. Ein Mensch mit einer solchen Seele ist sich darüber gewiss, dass er den richtigen Weg gewählt hat und vertraut voll auf die göttlichen Verheißungen. Menschen mit einer solchen Seele gehen den Weg, den Gottes Gebote weisen. Sie halten allen Stürmen stand, denn sie haben eine absolut sichere Stütze gefunden. Generell liegen in jedem Menschen die Voraussetzungen sowohl für Rechtleitung und Vervollkommnung als auch für Verfall und Vernichtung vor. Es ist Aufgabe des Menschen, aus den Quellen der Rechtleitung zu schöpfen, um sich vor der Gefahr der Abweichung und des Verfalls zu schützen. Imam Sajjad weist in seiner Abhandlung auf den richtigen Punkt hin, dass alle Gliedmaßen und Bestandteile des Körpers ein Recht gegenüber dem Menschen haben und der Mensch durch Beachtung dieser Rechte zur Rettung und Seligkeit findet.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.